Deutschlandfunk, Medias Res.
Wir beginnen heute mit einer Botschaft, die sich an Journalistinnen und Journalisten richtet.
Ich sag's euch, ihr seid Schweine, ihr seid der letzte Abschaum auf der Welt. Wie könnt ihr euch im Spiegel schauen? Ihr seid Dreckschweine. Weil da fällt mir nichts Besseres mehr ein. Faschisten, Dreckschweine, Wichser, Arschlöcher. Ich glaube, ich suche mir noch die Bilder raus von den Journalisten. Ist vielleicht nicht schlecht.
Diese Wortwahl ersparen wir Ihnen im Deutschlandfunk normalerweise. Sie kommt von einem Mann namens Oliver Janich, einer Schlüsselfigur der deutschen Verschwörungsszene. Seit gestern ist er in dieser Szene Thema Nummer 1. Warum, hören Sie gleich. In den Telegram-Kanälen der deutschen Verschwörungsszene, da gibt es seit gestern vor allem ein Thema. Oliver Janich ist verhaftet worden. Von einem kritischen Journalisten und Autor ist da die Rede. Seriöse Medien würden ihn wohl eher als Verschwörungsideologen bezeichnen. Oliver Janich, der lebt seit 6 Jahren auf den Philippinen und betreibt von dort aus einen Telegram-Kanal. Und zuletzt fantasiert er dort zum Beispiel, dass die Corona-Impfung Millionen Menschen getötet habe. Gestern Morgen ist er festgenommen worden. Wer das veranlasst hat, das ist noch unklar. Es gibt einen Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft München, unter anderem, weil er dazu aufgerufen haben soll, deutsche Regierungsmitglieder zu töten. Dem Spiegel zufolge ermitteln aber auch die philippinischen Behörden wegen einer Straftat. Ich habe darüber heute Mittag gesprochen mit Josef Hollenburger, der in der gemeinnützigen Organisation CEMAS zu Verschwörungsideologien forscht und der selbst schon erlebt hat, wie Oliver Janich ihn in Telegram-Sprachnachrichten beschimpft hat. Als erstes wollte ich wissen, was macht einer der größten Verschwörungsideologen im deutschsprachigen Netz, ausgerechnet auf den Philippinen?
Oliver Janich ist 2016 auf die Philippinen gezogen, auch weil er dort ein Projekt starten wollte für weitere Auswanderer. Er ist auf die Philippinen gegangen, weil er dachte, in Deutschland droht bald der Bürgerkrieg, weil er ja Verschwörungen gesehen haben, wie zum Beispiel einen vermeintlichen großen Austausch mit einem Austausch der deutschen Bevölkerung, mit bürgerkriegsähnlichen Szenarien. Und das war sein Grund, auf die Philippinen zu gehen und dort ein Ressort aufzubauen, das dann ganz viele andere Deutsche willkommen heißen würden, wenn es dann zu dem Krieg käme.
Und wie hat er seine Zeit dann dort genutzt?
Er hat dieses Ressort aufgebaut, das ist tatsächlich auch öffentlich einsehbar, man kann da tatsächlich auch Urlaub machen, er hat aber weniger den Schwerpunkt auf jetzt Urlaubsreisen, Hotelangebote oder Ähnliches da gelegt, sondern hat von dort aus dann einfach die Verschwörungserzählung, die er vorher schon aus Deutschland verbreitet hat, weiter verbreitet auf YouTube, später auf Telegram, auf Facebook, eigentlich auf allen sozialen Netzwerken und wurde dann mit der Zeit zu einem der größten, reichweite stärksten Verschwörungsideologen im deutschsprachigen Raum.
Früher war Janich ja Finanzjournalist. Er wurde auch schon wegen Marktmanipulation zu einer Geldstrafe verurteilt. Was sind denn heute seine Themen? Für welche Thesen steht er?
Wir bezeichnen Oliver Janich als Verschwörungsideologen. Das sind Personen, die eigentlich hinter allen großen Ereignissen eine vermeintliche Verschwörung sehen. Zum Beispiel hat sich Oliver Janich positioniert gegenüber Corona, dass es das gar nicht gäbe. Später hat er dann gemeint, das, was die Krankheit wäre, es wären eigentlich Symptome von Schlangengift, die im Wasser wäre. Aber er hat zum Beispiel auch QAnon-Verschwörungserzählungen somit als erster in den deutschsprachigen Raum getragen. Und wir bezeichnen das deswegen als Verschwörungsideologen, weil sich da einfach eine Art Weltbild herauskristallisiert. Er meint, es gibt eine kleine Gruppe an Menschen, die sich gegen die ganze Welt verschworen hätte. Er hätte das exklusive Wissen, das das aufdecken würde und er würde dieses Wissen auf seinen Kanälen aufbereiten und das macht er quasi als Fulltime-Job.
Das klingt ja nun erstmal noch nicht gefährlich. Er verbreitet diese Ansichten ja auch schon seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit. Was wissen Sie darüber, warum es ausgerechnet jetzt zu seiner Festnahme kam?
Ja, das Gefährliche an diesen Verschwörungserzählungen, die er verbreitet, ist, sie liefern einfach immer ein klares Feindbild, oft ein antisemitisch konnotiertes Feindbild. Er macht dann zum Beispiel Jüdinnen und Juden oft dafür verantwortlich, nicht direkt, oft durch Chiffren. Aber das ist eben das, was es insgesamt so gefährlich macht, dieses Feindbild. Wir wissen das aus der Wissenschaft heraus, führt auch eher dazu, dass Leute zum Beispiel Gewalt als akzeptables Mittel gegen die vermeintliche Verschwörung sehen. Man ist ihm eigentlich in den letzten Jahren nicht wirklich habhaft geworden, eben weil er auf den Philippinen sitzt. Es gab mehrere Strafanzeigen zumindest gegen ihn. Es gibt jetzt dieses Verfahren, das von der Münchner Staatsanwaltschaft seit April auch läuft. Aber es gibt eben auch kein Auslieferungsabkommen mit den Philippinen. Er hat sich da einfach, naja, ich denke mal auch sehr wohl gefühlt und hat ja auch nie wirklich Konsequenzen für seine durchaus gewaltvolle Sprache und seine Vernichtungsfantasien, die damit immer einhergegangen sind, hat er eigentlich nie wirklich Konsequenzen zu spüren bekommen.
Aber jetzt die Festnahme, wie kam es jetzt dazu?
Wir wissen noch nicht genau, was der ausschlaggebende Punkt jetzt ist, wieso es genau gestern jetzt zu dieser Festnahme kam. Wir wissen, dass es eben seit April dieses Verfahren in München gibt. Wir wissen, dass es eben Verfahren in den Philippinen möglicherweise auch gibt. Also das ist noch nicht ganz bestätigt. Es ist auch noch nicht gesagt, dass er ausgeliefert wird. Das wird jetzt wahrscheinlich die nächsten 2-3 Tage so ein bisschen sich mehr rauskristallisieren. Warum es jetzt genau passiert ist, da könnte vielleicht auch ein privater Hintergrund dahinter stecken, weil Oliver Janich vor kurzem verlobt ist und da auch nochmal Ärger hat mit dem Ex-Partner seiner Verlobten. Das könnte eventuell auch nochmal mit dazu gespielt haben. Also auch da gibt es so ein bisschen Drama. Aber es gibt jetzt endlich mal, muss man auch sagen, zumindest irgendeine exekutive Handhabe gegen ihn. Wir müssen nur gucken, wo es weiterhin führt.
Dieses Drama, wie Sie es bezeichnen, mit dem Verlobten, das ist ja auch was, was jetzt in der Community und von seinen Fans diskutiert wird. Da habe ich die Tendenz auch gesehen, dass er jetzt zum Märtyrer erklärt wird. Ich habe zum Beispiel den Hashtag FreeJannich schon gesehen. Was beobachten Sie jetzt da, wie das rezipiert wird?
Und zwar das größte Thema gestern, die reichweite stärkste Sprachnachricht, wo quasi verkündet wurde, dass Oliver Janich verhaftet wurde, wurde mehr als 400.000 Mal aufgerufen. Es gab mehrere, teilweise einstündige, länger als eine Stunde laufende Streams, wo sich 4-5 Personen darüber ausgetauscht haben. Das zeigt, dass Oliver Janich eine Größe innerhalb der Szene war und dass das was mit der Szene macht. Dass sie ihn da als Märtyrer bezeichnen würden, verwundert nicht. Es geht ja auch immer wieder um Selbstviktimisierung, Selbstheroisierung da auch. Er wird ja da auch zu einem Investigativ-Journalisten hochstilisiert. Das wird die Szene auf jeden Fall noch ein paar Tage, möglicherweise auch Wochen beschäftigen. Aber eben auch deswegen, weil das im Moment auch noch ein bisschen unklar ist, was da genau passiert ist.
Nun ist ja 2020 der YouTube-Kanal von Oliver Janich gesperrt worden, der sehr reichweitenstark war. Aber es scheint so, als hätte er trotzdem weiterhin Mittel und Wege, die Szene zu erreichen.
Das hat er auf jeden Fall. Oliver Janich ist auf Telegram aktiv. Das verwundert nicht, weil sehr viele aus der Szene Telegram gerade als die Plattform nutzen, um ihre Verschwörungsideologien zu verbreiten. Und er war auch einer der Kanäle, die am stärksten auf Telegram damals gewachsen ist. Er war bereits vor Corona dort aktiv, hatte ungefähr 40.000, 45.000 Abonnenten bis Februar 2020 und ist dann innerhalb von weniger Monate auf über 160.000 Abonnenten gewachsen. Er hatte auch bei YouTube über 150.000 Abonnenten. Also er hatte wirklich eine große Basis an Menschen, die seine Artikel, aber auch Bücher gelesen haben. Also auch das ist ein weiteres Standbein von ihm gewesen. Und deswegen ist es auch einer der eben, wie gesagt, reichweitenstarksten Accounts, die gleichzeitig eine große Community hinter sich haben. Bei ihm zum Beispiel eben auch viele Menschen, die ihn finanziert haben mit monatlichen Spenden.
Und er war auch mit Xavier Naidoo in Verbindung, das haben wir gesehen. Was kann sie über diese Verbindung sagen?
Die Verbindung reicht tatsächlich ziemlich weit in die Vergangenheit zurück. Es gibt ein gemeinsames Video von 2014, wo sie in einem gemeinsamen Interview auf YouTube auftreten. Und da bezeichnet zum Beispiel auch Xavier Naidoo Oliver Janich als eine der größten, einflussreichsten Personen in seinem intellektuellen Leben, würde ich es mal bezeichnen. Bezieht sich auch darauf, dass er alle Bücher von Oliver Janich gelesen hat. Also das war schon eben auch vor Corona eine Person, die Menschen ins rechtsextreme, verschwörungsideologische Lager gezogen hat, aber eben auch Multiplikator war, immer für die Szene gerne eingeladen wurde für zahlreiche weitere Interviews, Videos, Auftritte und eben auch einen großen Einfluss zum Beispiel auf Xavier Naidoo hatte. Ja.
Lassen Sie uns zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die Szene insgesamt werfen. Hat der Zulauf dort jetzt nachgelassen, nachdem das Corona-Thema nicht mehr ganz so präsent ist?
Das ist tatsächlich etwas, womit die Szene derzeit kämpft. Also Corona nimmt einfach als Thema so ein bisschen ab. Man ist deswegen auch schon tatsächlich, muss man fast sagen, in freudiger Erwartung auf weitere Krisen, insbesondere die im Herbst und Winter, wenn Strompreise, wenn Gaspreise sehr stark anziehen. Da hofft man sich ein bisschen, dass man wieder Fuß fassen kann, zum Beispiel mit Demonstrationen, dass man wieder mehr Leute auf die Kanäle bekommt, weil man gerade auf solche Krisen auch wartet, weil die kann man nutzen, um Menschen tiefer in eine verschwörungsideologische Blase zu ziehen, um aber auch eben Öl ins Feuer zu gießen. Und deswegen muss man da gerade mit dem abnehmenden Thema Corona, mit dem zunehmenden Thema Gaspreise, Energiepreise noch einen stärkeren Blick auf die Szene nehmen. Das kann nochmal gefährlich werden im Herbst und im Winter.
Sagt Josef Hollenburger, Experte für Verschwörungserzählungen im Netz. Mehr Hintergründe zur Festnahme von Oliver Janich, die finden Sie ebenfalls im Netz auf deutschlandfunk.de/mediasres.